Ich möchte mit euch einen Vers anschauen, Abschnitt. In der Karwoche sind wir jetzt und da lese ich aus Markus 14 den Vers 36. Der Herr ist im Garten Gethsemane und dann betet er: Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Es folgt dann eine Woche oder es beginnt eine Woche, die die Welt verändert hat. Das Leiden, den Palmsonntag, wie er bei uns jetzt im Kalender genannt wird. Und hier in Gethsemane sind wir dann an dem Donnerstag. Und wenn wir uns das anschauen, manche Bibeln haben das ein bisschen so Übersicht, was in dieser Woche alles passiert ist, von dem, was wir jetzt Sonntag haben, bis zum darauffolgenden Sonntag, es ist unglaublich. Was der Herr da noch lehrt, was da noch passiert, ja. Die Reinigung des Tempels am Tag nach dem, wie wir jetzt sagen, beim Sonntag nach dem Einzug in Jerusalem. Und dann am Mittwoch dieser Plan, Jesus umzubringen. Und dann Donnerstag, ja, das letzte Abendmahl. Die Lehren Jesu im sogenannten Obersaal und dann Gethsemane und die Verhaftung Jesu. Ja, eine Woche, die alles auf den Kopf stellt und Erfüllung der Prophetie bedeutet. Und ein Leiden, wie wir es uns ja überhaupt nicht vorstellen können. Und da sagt der Herr, nicht was ich will, sondern was du willst, aber Vater. Wir kennen ja so sogenannte Ich-Bin-Worte Jesu. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens und ähnliche. Und es gibt auch eine Reihe von Aussagen Jesu, wo er sagt, ich will oder ich werde. Und das ist ja so eine, nicht was ich will, jetzt negativ, sondern was du willst. Und wir sehen in diesem Vers und den Versen drumherum, dass Jesus ganz Mensch ist. Ganz Gott und ganz Mensch. Da sehen wir die schon allein an dem, dass er in den Garten mit den Jüngern ist, größere Anzahl, und dann reduziert er das auf 3. Er will, dass die dabei sind. Und wenn jemand deine Gemeinschaft will, dann ist das ja nicht nur, weil es ihm so gefällt, sondern in der Regel ist dann noch der Aspekt, dass es gut ist für dich, dass du da dabei bist. Und dieser engste Kreis, Petrus, Jakobus und Johannes, das sind ja Säulen der Urgemeinde. Und die sollen da dabei sein, das will der Herr. Diese 3. Und dann sehen wir, dass er ganz Mensch ist, auch in dem, dass er einen Willen, eine Entscheidungsfreiheit hat bis zum Schluss. Gott hat uns ausgestattet mit einem Willen. Das ist Teil der Ebenbildlichkeit, der wir geschaffen sind. Gott hat sich nicht Marionetten gebaut. Er will unsere Entscheidungen, unseren Ausdruck von Glauben. Ja. Und hier lesen wir, der Herr will Nein sagen. Nimm diesen Kelch von mir. Er will Nein sagen. Aber nicht eigenmächtig, sondern wenn du willst, Herr, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und der Kelch steht ja in der Schrift für gute, schöne Sachen, ja, Symbol des Segens, Psalm 16 zum Beispiel, ja, oder auch Errettung. Aber es ist auch der Kelch des Leidens. Und so sagt es ja Paulus auch, wo er über das Abendmahl spricht, schon in 1. Korinther 10, der Kelch, den wir segnen. Und der Kelch, aus dem wir dann beim Abendmahl trinken. Und der Kelch des Leidens. Und da sehen wir ihn auch ganz als Mensch. Diese letzte seelische Not des Leidens. Eine, menschlich gesehen, ja, eine Todesangst. Ein Leiden, wie wir es uns ja nicht vorstellen können. Wir, weiß ich, vielleicht ist jemand hier, der in Todesangst war, der das bewusst erlebt hat, dass sein Leben jetzt vorbei sein kann. Ich denke nicht, dass jemand hier ist, dem jemand die Pistole auf die Brust gesetzt hat, im wahrsten Sinn des Wortes, ja. Und du weißt, jetzt ist Schluss, ja. Es kann Schluss sein. Oder ein Leiden, ja, wo der Körper einfach nachgibt und sagt, das Nächste ist jetzt Tod. Und dieses Leiden unseres Herrn war ja mehr als ein menschliches Leiden. Und wenn wir aufs Kreuz dann vorausschauen, ja, dieser körperliche Schmerz, der da am Kreuz auszuhalten war, unvorstellbar für uns. Aber der Herr trägt die Sünde der Welt. Siehe das Lamm Gottes, wir haben es gesehen. Als Veranschaulichung, wie Schafe auf der Weide sind und Lämmer im Arm einer fürsorglichen Bäuerin. Und diese Not, ja, dieses Leiden, dieses am Ende sein, das sehen wir hier, wie der Herr damit umgeht, ja. Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und da zeigt uns dieser Vers, ja, wie dieses Geheimnis Christi, gleichzeitig Gott und Mensch, wie das ja extrem in der menschlichen Seite ist. Dass er wirklich leidet. Und dann ist die Frage, ja, wie, wo ist jetzt die Herrlichkeit, von der ja die Rede ist in Johannes 1, Vers 14. Wo ist die jetzt? Das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns in der Gemeinschaft mit den Jüngern, mit den Menschen. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, wo ist jetzt die Herrlichkeit in Gethsemane? Da war es vorbei. Und dann lesen wir in unserem Abschnitt hier in Markus 14 ein paar Verse weiter. Vers 50. Da verließen ihn alle und flohen. Da war er ganz allein. Ganz allein. Nichts mehr Herrlichkeit, nicht mehr Gemeinschaft, nicht mehr Jubel wie beim Einzug. Hosianna, Hosianna. Jetzt ist das Ende da, ja, der Kelch. Menschlich will der Herr den Kelch nicht. Sagt, lass ihn vorübergehen. Und in dem, was hier in Gethsemane passiert, da sehen wir auch die Strategie Satans. Ja, er hat ja zwei Strategien eigentlich, um uns vom Weg abzubringen. eigentlich zwei. Die eine Strategie, die sehen wir im ersten Garten. Jetzt sind wir im Garten Gethsemane. Aber im Garten Eden, was war die Versuchung? Annehmlichkeiten, die nicht von Gott kommen. Das Gute, das Schöne, ja, diese Frucht, ist doch toll, ist doch was Gutes. Die Versuchung hin, ja, das zu etwas Gutem, zu dem aber Gott nicht Ja sagt, was nicht von ihm kommt. Das war auch in der Versuchung in der Wüste. Dann auch die Annehmlichkeit, Hunger nehmen, muss man doch nicht, muss man doch Brot. Und deinen Fuß anstoßen, es tut weh, ja, der Zecher, muss man nicht, ja. Gott kann doch Engel schicken, bleibt dir erspart, bleibt dir das Schlechte erspart. Und dann haben wir in Gethsemane die zweite Versuchung. Das Leiden, ja, das wollen wir gerne vermeiden. Die Schmerzen gefallen uns nicht, die Gott zulässt. Das Unangenehme, das Harte, ja, das Schmerzhafte. Das wollen wir nicht. Und hier haben wir das ultimative Leiden, ja, der Weg zum Kreuz. Es geht um die Erlösung der Welt. Und die Sünde der Welt, ja, trägt dieses Lamm. Ist jetzt auf den Schultern unseres Herrn, wie er in Gethsemane am Ende ist, menschlich. Und sagt, Herr, nimm, lass den Kelch vorbeigehen. Und wir ganz Menschen sehen wir auch an dem, dass er sagt, aber Vater. Und das ist das Kennzeichen eines Gotteskindes. Gehorsam. Nicht, was ich will, sondern was du willst, Herr. Das erwarten doch Eltern von Kindern. Nicht, wie ich es erlebt habe, in Abensberg, die Mietswohnung im Garten, war der Vermieter da. Haben die was gerichtet, weiß nicht, Dachrinne, irgendwas, Kleinigkeit. Und das Vermieter-Ehepaar und ihr Sohn, so ein Teenager. Und dann schafft ihm die Mutter was an, muss irgendwas holen. Und er steht da, Begründung bitte. Sagt, ja, ich gebe dir schon eine Begründung. Naja. Wir wollen doch, dass Kinder das umsetzen, was wir von ihnen erwarten. Wenn es in Ordnung ist, natürlich, ja. Wenn wir was Komisches anschaffen, dann können Kinder schon sagen, nee, das mache ich nicht. Also, wenn ein Kind sagt, zünd Nachbarn seinen Stadel an, das ist hoffentlich ungehorsam. Aber es ist doch das Kennzeichen von Kindern, dass sie gehorsam sind. Und hier ist der Sohn dem Vater völlig untergeordnet. Nicht mein Wille, nicht was ich will, sondern was du willst. Und das ist ja das Erste, immer, nicht nur in diesen Extremsituationen, dass wir beten. Aber Vater, die Einheit mit dem Vater, ja, dein Wille geschehe. Die Unterordnung unter den Willen Gottes. Und das sollen wir auch in eigene Worte fassen, immer wieder, ja, dass wir das wollen. Und sagen, Herr, zeig uns doch deinen Weg. Wenn es im Psalm 119 heißt, ja, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, das ist Unterordnung unter den Willen Gottes. Ich will keine eigenen Wege gehen, aber ich brauche seine Weisheit und seine Leitung, dass ich den richtigen Weg gehe. Dass sein Wort wirklich Licht ist auf meinem Weg, nicht nur irgendwie so schimmrig und so, was einem nicht wirklich weiterhilft. Das ist doch das Beten, ja. Meinen Willen in Übereinklang bringen mit dem Willen Gottes. Und das immer wieder auch vor ihm aussprechen, dass ich das möchte. Nicht, was ich will, sondern dein Wille geschehe. Der Jakobus sagt in seinem Brief, dass so, ja, wir sollen nicht anmaßen sein, sondern so der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. So der Herr will. Und nicht, jetzt, auf geht's, ja, mach mal was. Irgendwo. Werd ja überall gebraucht. Bin ja so wichtig, ja, muss. Wo kann ich jetzt als nächstes anpacken? ja. Nein, dein Wille geschehe. Und das hat der Herr die Jünger gelehrt. Die wollten das wissen, wie sie richtig beten sollen. Die wollten das wissen. Was sagt der Herr? Was ist das erste Jahr? Noch vor den Bitten um unsere täglichen Versorgungen, ums Brot. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, betet ohne Unterlass, dann ist das ja auch nichts anderes, als in ständiger Abhängigkeit vom Herrn zu leben. Alles ein Gebet sein zu lassen vor ihm. Und dann formuliert deine Anliegen doch so, dass du es vor dem Herrn aussprichst. Und nicht nur eine Wunschliste, ja, die kann ja in Ordnung sein, wo es gerade zwickt und sonst was ist. Aber besprich das mit dem Herrn, dass du unsicher bist, dass du seinen Willen vielleicht nicht richtig erkennst. Sag es ihm. In Jakobus 5 heißt es, wenn jemand unter euch leidet, soll er beten. Und da steht das allgemeine Wort für beten, nicht nur sagen, ja, mach mich wieder gesund. Vielleicht ist es gerade jetzt nicht der Wille Gottes für dich, dass du so schnell gesund wirst. Vielleicht sollst du was lernen. Sei vorsichtig, wenn du betest, Herr, schenk mir mehr Geduld. Der hat schon einen Weg, dich Geduld zu lernen, der dir vielleicht überhaupt nicht gefällt. Und dann bist du Patient bei den barmherzigen Brüdern im super Krankenhaus. Da lernst du schon Geduld, weil das alles nicht so schnell geht, dass du da wieder rauskommst, so wie du dir das wünschen hättest. Aber wir beten auch, wenn wir nicht leiden, sagt der Jakobus nämlich genau in diesem Vers. Und wenn er froh ist, was soll der Mensch dann machen? Also wenn er leidet, soll er beten. Und wenn er froh ist, Psalmen singen. Jakobus 5, Vers 13. Psalmen singen, ja, es gibt andere Möglichkeiten. Aber lass es raus, ja, sprech es aus. Und das ist das, was wir in diesem Vers sehen, hier in Markus 14, es sind ja noch Parallelstellen. Die Unterordnung unter den Willen Gottes, das ist das, worauf es immer ankommt. Und da kann man ja auch was lernen. Da kann man ja vorbereitet sein. In Hebräer 5, Vers 14 steht, die feste Nahrung, also er spricht vorher über Milch, die feste Nahrung ist für die Gereiften. Und jetzt kommt es, wie man vorbereitet wird, ja. Die durch Gewöhnung geübte Sinne haben, Gutes von Bösem zu unterscheiden. Das hilft ja, den Willen Gottes zu erkennen, ja. Da ist von der Übung hier die Rede, ja. Du musst dich mit dem Willen Gottes befassen, mit seinem Wort. Unbedingt. In Klagelieder 3, das Buch nach dem Propheten Jeremia, steht, es ist gut, das Joch, das Leiden auch, in der Jugend zu tragen. Da lernst du was fürs Leben. Und ich weiß, wovon ich da rede. Ich dachte, wo ich mit 11 Jahren am Sarg meiner Mutter stand, war er offen aufgebahrt, Friedhof. Dachte ich, jetzt habe ich genug gelitten für mein Leben. Menschliche Überlegung. Meine Kinder mussten das Gleiche durch. Es war eine Vorbereitung. Du weißt nie, was Gott vorhat mit dir und durch welchen Kurs er dich gerade schickt. Du weißt es nicht, aber sei dankbar, dass du lernen darfst, dass du im Gehorsam geübt wirst, ja. Aber wir können nur zu einem gewissen Grad uns vorbereiten und lernen. Letztlich ist jedes Durchgetragenwerden Gnade, Durchgetragenwerden und nicht selber in eigener Kraft durchmarschieren durch die finsteren Täler. Wir sind schnell am Ende, schneller als wir meinen und sehen, Herr, ich brauche dich doch, ich brauche dich unbedingt, ja. In Hebräer 11 steht da was dazu, wie der Herr schon gegenwärtig war ja im Alten Testament und Mose niedrig sein wollte, weil er aufs Ziel schaute. Auf Christus steht da ja, da lesen wir gar nichts, dass die von Christus was wussten, aber jetzt im Rückblick sehen wir das. Und in 2. Thessalonicher 3, Vers 5 sagt Paulus dieser Gemeinde, die an anderer Stelle so lobt: Der Herr richte eure Herzen aus. Wir schaffen das letztlich ja nicht selber. Der Herr richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes, die sich gerade auch im Leiden seines Sohnes am Kreuz zeigt. Also hat Gott die Welt geliebt. Der Herr richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi in Gethsemane bis zum Freitag. Die Geduld Christi, diese letzten Tage, da sehen wir, was das ist. Geduld angesichts dieses fürchterlichen Leidens, dieser Verachtung, dieses Verspottetwerdens bis hin zum Tod am Kreuz. Ja, der Herr wollte den Kelch nicht, aber er sah den Auftrag. In Hebräer 10 steht das, dass er gehorsam ist, weil es in der Buchrolle schon heißt, deinen Willen zu tun bin ich gesandt. Und Philipper 2, da haben wir so wie in so einer Nussschale so ganz getränkt, so richtig, das, worauf es ankommt. Und dass wir sehen, dass dieser Gehorsam Christi das Vorbild für uns ist und die Herausforderung ist. Denn ihr sollt so gesinnt sein, sagt Paulus den Philippern, ihr sollt das im Schädel haben, im Herzen, wie Jesus Christus auch war. So sollen wir gesinnt sein, der, als er in göttlicher Gestalt war, ganz Gott, auch in Gethsemane, es nicht für, wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm. Er geht auf die Knie in Gethsemane. Den Menschen gleich, leidend, schmerzempfindend. Und dem Äußeren nach, als ein Mensch erkannt wurde, so sehr Mensch, dass ihn die, die ihn dann verhaftet haben, nicht mal wussten, wer er ist. Da war nicht einer mit so einem Strahlenkranz, ja, das muss ja der sein. Nee, wer ist eigentlich der Jesus? Wir wollen ihn jetzt abführen, aber wer ist denn eigentlich? So normal war der Herr, so unauffällig, so durchschnittlich. Dem Äußeren nach, als ein Mensch erkannt wurde, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Nicht nur Tod im Sinn von Todumfallen irgendwie, sondern Leiden am Kreuz. Das ist die Latte für uns, ja, da liegt sie. Die Gesinnung Christi zu haben und einen Gehorsam zu lernen, der nicht auf die Versuchung des Satans hereinfällt. Leiden kann man ja vermeiden, ist doch besser. Und Christsein ist ja so schön, gell? Ach, ist da also wunderbar, ja. Und du wirst gesund, ach, und auf dem Konto stimmt es immer und ach, ist doch alles so schön. Nein. Aber Vater, sagt der Herr, und wir sagen es, unser Vater im Himmel, dein Wille geschehe, dein Wille. In mir zuerst, ja. Und dann als Zeugnis vor der Welt. Mit meinem Gehorsam, als Nachfolger, als Kind Gottes. Und das ist mein Gebet jetzt auch heute früh, dass mich der Herr und uns alle immer wieder an diesen Punkt bringt, wie es Paulus den Thessalonicher schreibt. Herr, richte mein Herz aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld deines Sohnes, wie wir es hier auch in Gethsemane sehen, bis zum Kreuz. Amen.